willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck beginnen oder ob Sie erfahrene Anwender sind oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt: Kaufe diese Resin SLA, DLP, MSLA 3D-Drucker nicht. Ich spreche also von diesem Harz-Verfahren, weil ich mich in den vergangenen knapp 5 Monaten sehr stark mit dem Thema beschäftigt habe und ich bin an ein paar Punkte gestoßen, die muss ich einfach im Podcast nennen, weil ich mir denke, wenn hier jemand eine falsche Entscheidung trifft, dann hätte er vorher den Podcast hören müssen, damit er diese Entscheidung dieses Gerätes zum Beispiel nicht trifft. Ich werde hier kein Hersteller- oder Reseller-Bashing machen, auf gar keinen Fall, denn es gibt viele Geräte doch draußen, die haben ihre Berechtigung, aber man muss immer vorher die Anwendung kennen, dann den richtigen 3D-Drucker oder die richtige Technologie auswählen. Und wenn das schon nicht funktioniert, dann sollte man ihn auch nicht kaufen. Auch wenn es noch so schön ausschaut und wenn von dem Hersteller auch so viel versprochen wird oder von dem Reseller, sie sollten es sich beweisen lassen. Und was ich dort in der Vergangenheit jetzt alles mitbekommen habe, also da kann man sich schon die Hände über den Kopf schlagen, wie viele Fehlentscheidungen doch getroffen werden und auch wie viel Geld dort in den Sand gesetzt wurde mit falschen Versprechungen und vor allem mit auch Versprechungen, die überhaupt nicht eingehalten werden können. Und großer Enttäuschung, wo man sich dann gedacht hätte, ja, hätten wir das im Vorfeld bloß gewusst und wären wir dann nicht so leichtgläubig gewesen. Und das ist eine Podcast-Folge, die soll Ihnen dort ein bisschen die Augen öffnen, damit Sie nicht so leichtgläubig an die Sache rangehen, nicht so naiv an die Sache rangehen und es notfalls einfach kurz prüfen lassen, ob diese Anwendung in Zusammenhang mit dieser Technologie oder mit diesem 3D-Drucker auf Resin-Basis, auf Harz-Basis im Endeffekt auch möglich ist. Und ich habe natürlich mit vielen Leuten gesprochen und was mir aufgefallen ist, ist, dass wir in diesem DLP, SLA, MSLA, LSPC und so weiter mit der Technologie an dem Punkt stehen wie damals 2015 im FDM. Dort gab es auch viele Maschinen. Jede Maschine konnte ein bisschen was anders. Die Software war noch nicht gut genug. Man hat viel ausprobiert. Es gab ein paar Desktop-Drucker, die dann so langsam auch immer weiter in den Markt geströmt sind. Und es gab natürlich auch große Maschinen im FDM. Und so ist es natürlich auch an diesem ganzen Harz, in der ganzen Harz-Thematik. Es gibt große Player, es gibt kleine Player, es gibt welche, die man vielleicht noch gar nie auf dem Schirm hatte, aber einen hervorragenden Job machen. Und es gibt welche, da meint man, dass das hervorragend ist. Dabei sind genau diese Maschinen ganz oft auch Problemfälle. Und ich habe natürlich sowohl mit den Anwendern gesprochen, die die Maschinen haben, als auch mit 3D-Druckdienstleistern bei uns aus dem Netzwerk ganz ausführlich über Themen wie Resin, dann die ganze Mechanik des Druckers, das Thema Tilten, Und Oberflächen, Software, wie man Stützstrukturen generiert und wie man sie vor allem flink generiert und auch wieder gut entfernt. Dann das ganze Thema Wanddicken, Zuverlässigkeit, Folien, Lichtkalibrierung. Es ist eh der Wahnsinn, dass viele Maschinen gar nicht lichtkalibriert sind. Wie will man dann ordentlich fertigen und wie will man dann vor allem an den Punkt kommen, dass das Material auch das aushält, was auf dem Datenblatt steht. Ja. Und andererseits natürlich auch noch die ganzen Abreißkräfte und vor allem, wie die Materiallieferung stattfindet. Also es ist erstaunlich, wie leichtsinnig auch Hersteller und Reseller mit den hochwertigen Resinen umgehen und man dieses Material schlussendlich auch gar nicht mehr verwenden kann, wenn es schon zu alt ist, wenn es bei Minusgraden geliefert wird, und man dort gar keinen klaren Prozess hat. Also ganz oft liegt es nicht nur am 3D-Drucker, sondern auch an der ganzen Prozesskette im Vorfeld, dass die Software Probleme macht, dass man Stützstrukturen nicht richtig setzen kann, dass man mit alter Software arbeitet, dass man viel zu viele Einstellungen hat. Ja, Sie kennen das Thema. Wie damals 2015 in etwa, als ich auch mit dem Thema 3D-Druck so richtig stark in Berührung gekommen bin und natürlich auch die ganzen Versprechen, die nicht eingehalten werden. Und ich habe mit Dienstleistern gesprochen, die nahezu 7 unterschiedliche DLP, SLA, MSLA-Technologien haben, von den üblichen Verdächtigen auf dem Markt, und die ganz genau wissen, wenn das Bauteil so ausschaut, drucke ich es auf dem einen Drucker, wenn das Bauteil so ausschaut, dann vielleicht mit einem anderen Harz wieder auf dem gleichen, oder wenn die Bauteile so und so groß sind oder so und so gleich sind oder mit der Wandstärke, oder wenn es viele Bauteile sind, dann wiederum mit einer anderen Maschine. Und das ist keine einfache Sache aktuell, wenn man natürlich von Anfang an nicht die richtige Entscheidung trifft. Und was mir auch aufgefallen ist, es wird Resin zusammengemischt, zusammengepanscht. Man versucht, Resin zu färben. Also das sind Dinge, die habe ich ja so noch nie gehört, konkret. Und habe dann auch natürlich mit Leuten gesprochen, die schon sehr lange mit dem Thema Resin arbeiten, die davon auch was verstehen, die schon lang auch viele Bauteile das Jahr über machen, und die haben nur noch den Kopf geschüttelt. Natürlich gibt es dann auch viele Resine, die von namhaften Herstellern sind, wie Loctite und BASF und Henkel, die aber sehr langsam sind, die Resine, wenn man sie drucken möchte, und die eigenen Resine der Hersteller sind wieder relativ schnell. Also es gibt ein riesen Durcheinander, es gibt ganz viele Fallen, die gestellt werden, es gibt Probleme, über die nicht gesprochen wird. Es gibt Maschinen im Markt, die haben noch nie funktioniert, und es gibt Maschinen im Markt, die will eigentlich jeder zurückgeben, aber der Hersteller lässt das Ganze nicht zu. Und dazu ein Hinweis: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenn Sie die Maschine kaufen und Sie nicht bewiesen bekommen haben, dass die Teile, die Sie gerne in Serie drucken möchten, dass die auf der Maschine funktionieren, dann müssen Sie sich das auch in der Auftragsbestätigung mit reinschreiben lassen, dass Sie die Maschine zurückgeben können, wenn die Ergebnisse nicht erzielt werden können, dass die Hersteller in der Hinsicht endlich mal eins auf die Finger kriegen und daran wirklich arbeiten, anstatt viele Werbeversprechen zu machen und die Leute wirklich für diesen kompletten, wunderbaren Markt, der hier gerade entsteht, nicht sofort in dem Fall auch verbrennen. Und ich habe auch mit einigen Resin-3D-Druckern auch gearbeitet, und ich kann absolut verstehen, dass die meisten sagen, sie möchten sich keine Handschuhe anziehen und sie möchten in dem Fall auch nicht diese, ich habe das Wort gehört, Resin-Panscherei machen und diese Sauerei, und es riecht dann auch so, und dann muss man die Teile waschen und dann natürlich auch in die Curebox packen, damit das Bauteil entsprechend noch aushärtet, sei es jetzt durch Wärme oder durch UV-Einwirkung. Und ich bin erstaunt, dass es unterschiedlich ist, also sehr stark unterschiedlich bei den meisten, dass viele ihr Resin wieder zurückführen in den Kreislauf, andere wiederum nicht, und dass das Resin dann verloren ist. Also dass man natürlich vorher etwas anmischen muss und man kann es nicht mehr zurückführen, oder es ist dann, wenn man es nicht früh genug entfernt, merkt man die Reste auf dem Bauteil. Also es sind ganz viele Punkte auch, dass man bestimmte Bauteile im Drucker nicht abtropfen lassen kann. Und es macht wenig Spaß, mit der Technologie zu arbeiten, weil ich sehr stark das Gespür habe, dass viele Hersteller nur sich darüber Gedanken machen, wie toll der Drucker ist, und der Weg danach, womit sozusagen jeder Anwender zu kämpfen hat und jeder sich die Gedanken dazu macht, und das natürlich auch ein riesen Knackpunkt ist, eine Serie draus zu machen und das Ganze zu automatisieren, dass sich viele in Sachen Nacharbeit und Prozesssicherheit gar keine Gedanken machen. Da heißt es, tu es mal ein bisschen waschen und dann legst du das einfach in diesen Ofen rein oder legst es halt ein paar Minuten in diese Curebox, um es mit UV-Strahlung zu belichten. Und dann dreht sich das Bauteil vielleicht, aber es wird gar nicht von allen Seiten belichtet, dann härtet das an vielen Stellen gar nicht aus. Und also Dinge, wo ich mir denke, warum wird es nicht wirklich gelöst? Warum geht man hier nicht den richtigen Weg, um den Anwendern einen geilen Prozess zu bauen, ne? Damit sie vielleicht bald gar keine Handschuhe mehr anziehen müssen und so einen weißen Kittel und vielleicht eine Schutzbrille. Oder dass man nur noch Handschuhe anziehen muss, weil man an den Fingern vielleicht Material kleben hat, aber nicht wieder auf den Schuhen oder auf der Hose oder auf dem T-Shirt. Also, dass dieser ganze Prozess einfach viel einfacher ist. Und darauf wollte ich Sie hinweisen, nicht, dass SLA, DLP, MSLA und so weiter eine schlechte Technologie ist, sondern Sie sollten sich sie in dem Prozess genau anschauen. Und dafür gibt es doch draußen natürlich 3D-Drucker, die bestimmte Art von Bauteilen sehr gut können, also wirklich sehr gut, und andere wiederum nicht. Und da gibt es jetzt nicht das beste Gerät für ganz viele Dinge, sondern das beste Gerät für Ihre Anzahl von Anwendungen. Und da muss man natürlich sich fragen, macht es jetzt Sinn, ein ordentliches Gerät zu kaufen, einen ordentlichen Drucker, damit man auch etwas investiert, lang was davon hat und nicht schon wieder für 800 Euro so ein kleines Gerät, das man dann nach einem halben Jahr wegwirft, weil man ständig Ersatzteile tauschen muss oder die Folie ständig kaputt geht oder das Gerät einfach dann hinüber ist. Und wenn Sie schon jeden Monat ein Gerät tauschen für, keine Ahnung, 800 oder 1000 Euro, dann macht es vielleicht auch Sinn, etwas Besseres zu kaufen und ein gutes Leasing zu machen, wo Sie auch 1000 Euro im Monat dafür bezahlen, aber halt eine richtig gute Maschine haben, die auch eine gute Ausbringungsmenge in dem Fall hat. Und dabei geht es natürlich jetzt nicht darum, viel in Sachen Prototyping zu machen. Ich glaube, für Prototyping gibt es im SLA-Bereich ganz andere Maschinen. Oder wenn es um Unikate geht von bestimmten Bauteilen, die halt nur einmal ganz groß gefertigt werden. Aber wenn es darum geht, Serienteile zu machen, und zwar Serienteile zwischen 5.000 und 100.000 Stück, wo es manchmal absolut gut funktioniert, kein Spritzgusswerkzeug zu machen, weil es eine Massenindividualisierung ist. Das bedeutet, dass mal 1.000 Bauteile so ausschauen, 1.000 Teile mal nochmal ein bisschen anders, etc., was es mittlerweile auf dem Markt ja schon gibt, wenn man hier ein Produkt einführt und man das immer wieder anpasst und man dann keine Spritzgussform braucht und auch keine 6 bis 8 Wochen, bis man überhaupt mal das Spritzgusswerkzeug auf der Maschine hat, wenn es dann überhaupt passt, und dass man den Drucker auch nicht immer wegwerfen muss dann danach, wenn man halt eine kleine Maschine kauft. Aber wenn man Serienteile in diesem Resin-Bereich mit der Technologie machen möchte, muss man ganz anders denken. Natürlich ist es nicht so wie im SLS, dass man an dem Punkt ist und sagt, gut, man wirft die Bauteile danach in einen Betonmischer, der noch irgendein Strahlmaterial auf die Bauteile draufschießt, jetzt mal ganz einfach gesagt, sondern man muss ja Stützstruktur entfernen im SLA-Bereich. Und da ist es natürlich super flink, wenn man richtig viele Bauteile auf die Bauplattform bekommt, die Bauteile gleich so ausrichtet, dass man die ganze Bauplattform richtig toll nutzt und natürlich, dass die Stützstruktur so gewählt ist, dass man nicht ganz viele kleine Punkte hat, sondern dass man vielleicht mit einem Cuttermesser die Stützstruktur vielleicht viel besser entfernen kann an 1-2 Stellen anstatt an 20 Stellen, weil man die Stützstruktur schon mal ganz anders designt. Und natürlich auch, wenn man sich was Ordentliches kauft, hat man natürlich auch die Anbindung an einen Roboter, dass der Drucker auch meldet, ich bin jetzt fertig, bitte die Bauplattform entsprechend entnehmen oder zum Abtropfen im Drucker hängen oder schräg hängen in dem Fall und dann die nächsten Schritte sozusagen zu gehen. Und wie wollen Sie jetzt einen günstigen asiatischen DLP-Drucker hier wirklich gut automatisieren, wenn er erstens keine Schnittstelle hat, zweitens Sie überhaupt nicht mit dem Ding kommunizieren können und drittens so unfähig ist, prozesssicher zu sein? Da muss man dann wirklich gucken, was dort Sinn macht. Dort sind die meisten immer noch der Mensch, der am meisten schuftet, also der nachts aufsteht, nochmal Bauteile losschickt, nachts Handschuhe anziehen muss. Also was ich da alles gehört habe aus den Gesprächen, ich hoffe, dass die Leute nicht nur von der Arbeit runterkommen, sondern auch endlich mal ihren Schlaf kriegen und sich nicht zu Tode arbeiten für ein paar Euro von den Bauteilen. Aber die meisten, die sich hier dann, die hier dann auch Dienstleistungen machen und merken, dass sie zu viel arbeiten und es kommt zu wenig raus, die sollten in dem Fall sich einfach mal bei uns melden. Dann helfen wir denen, indem wir schauen, ob und wie wir die Preise erhöhen können oder den ganzen Prozess deutlich verbessern bei uns in der Beratung. Also, mein ganz klarer Hinweis dazu, lassen Sie vorher genau prüfen, bevor Sie sich für das Thema Resin entscheiden, ob die Anwendung, die Sie umsetzen möchten, auch funktioniert. Ob das jetzt durch Beispiele von dem Hersteller sind oder Sie sich auch die Software im ganzen Zusammenhang anschauen, das sei komplett offen für Sie. Sie können es aber auch durch uns prüfen lassen, dass Sie Kontakt zu uns aufnehmen und wir uns Ihre Bauteile anschauen und wir Ihnen Feedback geben, was in dieser Hinsicht am meisten Sinn ergibt, dieses Bauteil entsprechend zu fertigen. Also, in diesem Sinne, kaufen Sie mir bitte keinen Mist dieses Jahr und schauen Sie sich die ganze Sache genau an, lassen Sie es prüfen, fallen Sie dort nicht hinein. Es macht auch durchaus Sinn, mal zum Hersteller zu fahren, sich das vor Ort anzuschauen und den ganzen Prozess sich einfach mal anzugucken. Also wirklich anzugucken und es selbst zu machen, selber Handschuhe anzuziehen, selber in der Software die Stützstruktur zu modellieren, selber die Bauteile zu reinigen und auch danach auf die Sonnenbank zu legen oder in den Heizofen, in den Ofen zu legen sozusagen und danach zu prüfen, wie sieht das Bauteil denn aus. Und dabei wäre es auch gut, wenn Sie einen Messschieber mitnehmen und zum Teil auch einen Haarwinkel, weil manche Bauteile verziehen sich danach noch immens oder die sind einfach gar nicht passend. Also prüfen Sie es bitte nach, weil sonst ist das Geschrei danach immer groß, wenn man 2-3 Stunden nicht investiert hat, irgendwo hinzufahren und sich das anzugucken. Also in diesem Sinne, wenn Sie jemanden brauchen, der hier eine Zweitmeinung einholen möchte, dann können Sie sich gerne bei uns melden. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis zur nächsten Podcast-Folge.